Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt? Ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als 10 Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schönsein Talk. Heute gibt es ein Wunschthema von euch und es hat nichts mit dem Friseur an sich zu tun, aber mit euch im Salon und mit euch als Teams zusammen. Und es geht um das Thema Konflikte im Salon lösen oder gar nicht erst aufkommen lassen. So, dazu kann ich natürlich jetzt rein professionell recht wenig sagen. Ich kann da zwar klugscheißen, aber das bringt euch ja nichts. Deswegen habe ich mir eine Spezialistin auf diesem Gebiet eingeladen, und zwar die Stefanie Wiedmann. Sie ist Sozialpädagogin und Bildungsreferentin. Hört sich also schon ganz groß an. Ich erkläre euch nachher auch, wie wir uns kennengelernt haben. Aber jetzt lassen wir die Steffi erstmal hier willkommen heißen im Podcast und sich einfach mal vorstellen und mal erzählen, was machst du denn eigentlich, Steffi? Also erstmal hallo.
Hallo, danke für die Einladung und dass ich hier heute als Expertin sprechen darf. Die Anne hat schon gesagt, ich bin Bildungsreferentin, habe irgendwann mal Sozialpädagogik studiert. Was verbirgt sich hinter dem Bildungsreferentin sein? Ich arbeite für einen Jugendverband. Das heißt, ich habe ganz viel mit Gruppen und mit Menschen zu tun und Menschen, die sich manchmal besser und manchmal weniger gut leiden können. sprich, Konflikte im Team, kommt bei mir von Berufswegen schon häufig vor, und nachdem ich da auch häufiger dazu mit eingeladen werde, um dann Konflikte zu moderieren, wenn eben alleine nicht mehr zu einer Lösung gekommen werden kann, habe ich da natürlich auch mich schlau gemacht und Fortbildungen besucht, um eine gewisse Expertise zu haben, um das auch gut machen zu können. Was mache ich sonst in meinem Job? Ich mache ganz viele Aus- und Fortbildungen für eben junge Gruppenleitungen. Die Führungskräfte, Leitungskräfte von morgen in ganz vielen Stellen, weil sie ganz viel lernen, einfach schon in ihrer Gruppentätigkeit und in ihrer Leitungstätigkeit, um ja, Teams zu führen. Und das ist ja auch das, was im Salon ihr dann tun dürft, nämlich Teams führen.
Ich fand es unwahrscheinlich spannend oder finde es immer noch unwahrscheinlich spannend, Steffi. Ich meine, wir haben uns ja kennengelernt über die Daniela, wo wir ja beide eine Weiterbildung machen im Online-Trainer-Bereich. Und uns zwar hat es, glaube ich, direkt in dem ersten Live-Call hat sie uns zusammengewürfelt. Und als du mir erzählt hast, was du machst, dachte ich, oh, dazu habe ich das perfekte Thema. Zumal es echt als Wunsch aufkam. Aber wie bist du denn da hingekommen? Also warum denn Konflikte? Warum junge Gruppen? Was hat dich dahin bewegt?
Ich bin selber in einem Jugendverband groß geworden, war da von klein auf. Also ich habe mit 7 Jahren angefangen und bin ja in Mini-Teilen immer noch da aktiv. Das heißt, so die Jugendverbandsarbeit und alles, was man da auch beruflich tun kann, war mir bekannt und hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und ja, nach einem mehrere jahrzehntigen Ausflug in die Technik habe ich dann mich für den sozialen Bereich entschieden, habe nochmal studiert, eben soziale Arbeit. Und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich das, was ich vorher ehrenamtlich getan habe, nämlich Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen zu machen, zum Beruf gemacht. Und so arbeite ich jetzt für einen anderen Jugendverband, Also nicht für den, in dem ich groß geworden bin, sondern für einen anderen. Und ja, mache das da beruflich, was ich vorher ehrenamtlich getan habe.
Genial. Einfach großartig. Ich bin auch richtig glücklich, dass ich jetzt auf deine Expertise zurückgreifen kann. Weil als dieser Wunsch aufkam, ja, wie löse ich Konflikte im Team? Ja, ich habe eine Umfrage gemacht, welche Podcast-Folgen wünscht ihr euch noch dieses Jahr? Und dann ploppt dieses Thema auf. Und das war, bevor wir zwei uns kennengelernt haben. Ich glaube, wir haben uns einfach 2 Tage später kennengelernt, witzigerweise. Und ich dachte, dich schickt der Himmel. Vielen lieben Dank. Ich muss mir nicht selber irgendwie einen Experten ausgraben. Der fällt mir in den Schoß. Das ist doch mal schön. Manchmal will es das Schicksal. Und Stefanie, deswegen reden wir gar nicht lange drum herum, sondern ich würde sagen, wir starten einfach mal voll in das Thema rein. Lieber Hörer, wir haben das ein bisschen aufgegliedert. Also wir haben eine ganze Menge mit euch vor tatsächlich und versuchen das aber kurz und dirty und einfach vor allem für euch zu halten und so, dass ihr es im Salon direkt umsetzen könnt. Wir werden auf jeden Fall sprechen darüber, was Konflikte denn im Allgemeinen sind. Dann gibt es sowas Cooles wie Konflikttypen, da bin ich total gespannt. Da hat mich die Steffi gerade selber heiß drauf gemacht und mir noch gar nicht viel mehr erzählt darüber. Und einige von euch haben mir ein paar Beispiele zugeschickt aus dem Salon und ich habe mir da einfach mal 3 rausgepickt. Die werden wir auf jeden Fall besprechen. Und der letzte Part heute ist, wie ihr Konflikte und Konfliktpotenzial mindern könnt. Ich hoffe, ich mit meinem aktuell etwas ausfallenden Hirn denke an all diese Punkte gleich noch. Aber das ist das, was euch jetzt in der nächsten, sagen wir mal, halben, dreiviertel Stunde erwartet. So, Steffi, starten wir rein. Konflikte im Allgemeinen. Also ich meine, Konflikte sind ja ein Thema. Du hast vorhin gesagt, Konflikte sind Chancen. Ja. Finde ich sehr spannend. Was ist ein Konflikt eigentlich? Wie kann ich sowas erkennen?
Ja, aber grundsätzlich ist ein Konflikt immer oder tritt ein Konflikt immer dann auf, wenn Menschen miteinander zu tun haben und sie haben unterschiedliche Vorstellungen oder Meinungen zu einem Thema und ja, kommen da aber auch nicht zusammen. Also jeder beharrt auf seinen Vorstellungen, auf seinen Meinungen und dann wird Zusammenarbeiten einfach schwierig und es entstehen Konflikte. Konflikte sind immer von Emotionen begleitet, weil eben dieses, ich möchte meine Wunschvorstellungen, meine Meinung, meine Werte da auch mit weitertragen, immer auch mit Emotionen verknüpft ist. Also da
gerade bei uns Friseuren, die Herzchenmenschen.
weil einfach, wenn man für was brennt, dann hat das einfach auch mit Gefühlen zu tun. Genau, das ist so, entstehen eigentlich dann Konflikte. Und aufgrund dieser Gefühle und der Emotionen wird es dann manchmal auch so schwierig, Konflikte zu lösen, weil die eben auch mit reinspielen. Weil es geht nicht mehr sachlich darum, ob ihr diese Kolorationsmarke oder diese Kolorationsmarke verwendet, sondern da hängt einfach Herz mit dran. Und
ich kann mich mit der Marke besser identifizieren und ich kann mich mit der Marke besser identifizieren.
Zum Beispiel, ja. Und dann, wenn man dann halt nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommt, wird es schwierig. Warum sehe ich Konflikte auch als Chancen? Weil man dann in eine Interaktion miteinander gehen kann, weil man dann in eine Auseinandersetzung miteinander gehen kann und gemeinsam dann auch Entscheidungen treffen kann, mit denen man eben ja dann gut zusammengehen kann. Manchmal entwickeln sich auch ganz andere Ideen aus dem eigentlichen Grund, warum der Konflikt entstanden ist. Wäre jetzt in dem Beispiel mit der Koloration vielleicht Marke Nummer 3, die viel besser ist, auf die man dann stößt. Also das ist so was sein kann. Das ist gleichzeitig aber auch das Herausfordernde oder das, was passiert, wenn man Konflikte nicht bearbeitet, weil die nämlich tatsächlich einfach ganz viel Aufmerksamkeit binden, die dann für viele andere Prozesse einfach nicht mehr da ist. Im schlimmsten Falle für den Kunden, der ja wiederkommen möchte, sollte.
Ja, sollte. Stimmt.
Weil ja die Mitarbeitenden eher damit beschäftigt sind, sich eben ja zu bekriegen, klingt jetzt nach was total Großem, aber letztendlich sind es auch so kleine Sachen, so kleine, feine Sachen mit, keine Ahnung, die Schere nicht mehr zurücklegen, nicht miteinander sprechen, Informationen nicht weitergeben. Und das behindert einfach maximal die Arbeit dann auch und das, ja, wie man eben zusammenarbeiten kann.
Jetzt ist ja nun nicht jeder Konflikt, der in so einem Salonteam brodelt, so super offensichtlich. Ja, vor allem auch, naja, ich sag mal, vielleicht für das ein oder andere Teammitglied, jein, aber meistens ja auch für den Chef. Also es gibt ja Sachen, die werden da einfach so ein bisschen versteckt gehalten. Der eine sagt, was der Chef nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und der andere sagt, ja, ich will den Chef jetzt damit nicht belasten oder so. Und wie habe ich denn eine Chance, Konflikte überhaupt zu erkennen? Gibt es da eine Möglichkeit? Gibt es da einen Trick?
Den Trick würde ich jetzt nicht sagen. Ganz viel ist es auch das Vorleben. Und zwar in dem, dass man selber eben Themen, die einem unangenehm, also die vielleicht nicht passen, anspricht. Egal, ob ich jetzt die Mitarbeiterin bin oder ob ich der Chef bin. Wenn ich einfach offen damit umgehe, dass mich was stört oder das, was ist, aber auch selber diese Offenheit nach außen trage, also jetzt gerade als Chef, man kann mit Problemen zu mir kommen, man kann mit herausfordernden Situationen zu mir kommen, dann entdecke ich viel leichter Konflikte. Wobei auch Erleichterung für die Chefs vielleicht auch nicht jeden Konflikt, den es im Team gibt, müsst ihr auch lösen. Ihr müsst immer dann einsteigen, wenn ihr erkannt habt, dass es ein Konflikt ist oder eine der Konfliktparteien euch eben mit ins Boot geholt habt. Immer dann solltet ihr auch in die Konfliktlösung oder in die Begleitung von so einer Konfliktlösung mit einsteigen.
Das heißt, wenn ich was erkenne, sollte ich mich nicht unbedingt immer einmischen?
Einmischen in Form von, keine Ahnung, ich führe jetzt mit beiden Einzelgespräche und stelle mich dann auf eine Seite. Nee, das sollte ich auf keinen Fall tun. Ich sollte eher dann eben dafür sorgen, dass es zu einem offenen Gespräch kommt, das ich dann eben als Chef zum Beispiel moderiere oder begleite, aber eben im Miteinander. Also, dass das dass man nicht jetzt mit jeder Partei einzeln vorher spricht, sondern dass man einfach Zeit und Raum dafür schafft, dass es dieses Gespräch geben kann. Genau, da kommen wir ja später auch nochmal so drauf, wenn es dann geht um, wie mache ich so ein Gespräch, wie schaut so ein Ablauf aus? Da kann ich da gerne auch nochmal mehr dazu sagen, was ich meine mit Zeit und Raum.
Ja, genau, da hüpfen wir ja jetzt eh gleich rein. So schön, ich schreibe hier nebenbei mit, habe immer wieder irgendwelche Sachen, die bei mir aufploppen, die ich in meiner jahrelangen Erfahrung auch in verschiedenen Salons einfach mitbekommen habe, weil es ist wirklich ziemlich lustig. Ich meine, ich habe jetzt über 1000 Salons besucht und tja, was soll ich sagen? Aus der einen oder anderen Schulung ist auch mal ganz schnell einfach nur eine Konfliktlösung geworden. Das heißt, anstatt zu erzählen, wie man Produkte benutzt, habe ich dann da gesessen und habe Moderator gespielt. Damals wusste ich das Wort noch gar nicht. Und irgendwie versucht, untereinander Konfliktpotenzial zu verringern. Von daher ist es jetzt total spannend. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten entdeckt. Und du hast es vorhin Konflikttypen genannt. Das heißt, bevor wir jetzt da mal reingehen, wie baue ich sowas überhaupt auf? Ich will jetzt wissen, was Konflikttypen sind.
Ja, was sind Konflikttypen? Es gibt unterschiedlichste Modelle, mit denen Wissenschaftler versucht haben, die einzelnen Menschen einzukategorieren, einzustufen in unterschiedliche Kategorien, wie Menschen oder wie gehen Menschen mit Konflikten um? Oft liegt die Basis des Ganzen in unserer Kindheit, in der Familie, nämlich so, wie wir da erlernt haben, wie man mit Konflikten umgeht. So ordnen wir oder diesen Typ, der prägt uns. Wir können über die Jahre sehr viel lernen und da auch anders mit umgehen. Und ja, unsere Konfliktkompetenz, auch das gibt es, trainieren. Uns muss allerdings klar sein, dass wir im Stress oftmals wieder zurückfallen in unseren eigentlichen Konflikttyp. Also das, was wir irgendwann mal als Kind erlernt haben.
Das heißt, wenn ich als Kind bockig war, kann mir das als Erwachsener genauso wieder passieren.
Genau, und nämlich dann, wenn du in Stress kommst, weil das ist so das Erste, was du erlernt hast, wie du mit Konflikten umgehst, also wie du in der Situation umgehst. Drum ist es auch so wichtig, Konflikte nicht immer direkt zu bearbeiten, sondern eben wirklich sich Zeit und Raum für die Bearbeitung zu nehmen. Weil man dann nämlich gerade als Erwachsener mit einiger Lebenserfahrung und auch vielleicht dem ein oder anderen neu erlernten, dann wieder sachlich mit einem Konflikt da umgehen kann. Um die Neugierde noch so ein bisschen zu mildern, möchte ich so ein Modell mal vorstellen. Wer nachgucken will und da tiefer rein will, das haben die Herren Thomas und Killmann entwickelt, dieses System oder diese Eingliederung. Die haben 5 Typen im Prinzip definiert, und zwar haben sie dazu ein Koordinatensystem aufgelegt, dass auf der einen Seite geht es um den Kooperationswillen, also auf dem einen Graphen. Kooperationswille meint die Orientierung am Interesse der anderen. Also sprich, mir ist wichtig, damit es den anderen gut geht. Mhm. Das wäre so die extremste Form davon. Und auf dem anderen Graph geht es um Durchsetzungsvermögen. Also Orientierung an den eigenen Interessen. Wenn du mir jetzt erzählst, du warst sehr bockig, dann warst du weit auf der Linie des Durchsetzungsvermögens und relativ weit unten, was den Kooperationswillen angeht.
Hey, das war nur ein Beispiel.
Ich habe es jetzt auch nur exemplarisch dazu offen. Keiner von uns ist das in Reinform oder auch mit dem wenigen Wissen, was ich jetzt von dir habe, dass ich das wirklich sagen könnte. Aber in der Ecke ist einer der Konflikttypen. Und zwar ist der eher bei Konkurrieren, Dominieren. So nennt sich der in dem Fall. Das ist das, was du verinnerlicht hast.
Das heißt, mit dem ist aber auch recht schwierig zu reden, oder?
Ja, vor allem in der Situation, wenn er voll in diesem, mir geht es jetzt nur um mich, mir scheißegal, was die anderen denken, dann ist es einfach schwierig, da auch irgendwie anzukommen.
Das muss ich doch fragen, was mache ich denn mit so jemandem? Feuern? Wird er jemals teamkompetent arbeiten können? Wird er jemals seine Ich-Weise aus einem Konflikt rausnehmen können?
Also jemand, der das in extremster Form ist, wird da immer Schwierigkeiten damit haben und wird anecken mit Team. Also wer da wirklich jetzt so auf High-Level ist. Die wenigsten Menschen von uns sind aber auf High-Level, beziehungsweise haben einfach über ihr Erwachsenenleben auch gelernt, auch mehr zu kooperieren, weil sie gemerkt haben, vielleicht, dass sie das im Leben weiterbringt. Ah, also okay. Wenn ich eben in einem Team arbeiten will, muss ich mich dem Team auch anpassen. Das ist so eine kognitive Lernerfahrung, die wir haben. Also tun wir das. Wobei so jemand, wenn er wieder in Stress gerät, kann das halt sehr, sehr präsent dann wieder sein. Und so eine Person braucht dann einfach Zeit, um da wieder rauszukommen für sich selber auch aus der Emotion, aus dieser Extremen, und geht dann, also und muss dann zurückgehen. Es gibt aber auch eben nur 4 weitere. Der eine ist so komplett bei Entgegenkommen nachgeben. Das ist der wirklich nur aufs Team guckt und sich selber immer hinten anstellt. Also in Reihenform jetzt. Dann gibt es die Menschen zusammenarbeiten, integrieren. Das sind die, mit denen es am leichtesten geht, weil die sind in der Regel lösungsorientiert, lösungsfokussiert. Die wollen eben diese gemeinsame
Lösung. Wie finde ich denn so jemanden heraus? Ich meine, das ist ja eigentlich genau der, den ich einstellen möchte.
Im Normalfall sind die Menschen auch so, also zumindest das, was man so in den Nicht-Stress-Situationen erkennen kann, sind es Menschen, die einfach immer auf Zusammenarbeit gucken, die ja auch, wenn man ein neues Projekt anstößt, gemeinsam an einer Lösung arbeiten wollen oder gemeinsam da vorankommen wollen. Das ja, ist so, sind so kleinere Erkennungsmerkmale von der Person. Es gibt aber auch Menschen, die haben einfach gelernt, Konflikte vermeidet man am besten. Also die schauen weder auf sich noch auf andere, sondern die lassen das einfach weg. Also die vermeiden einfach überhaupt in den Konflikt reinzugehen.
Das ist aber nicht gesund, oder?
Nee, aber es gibt halt auch Familien, da werden Konflikte nicht angesprochen. Und wenn das das Erste ist, was ich lerne, dann nehme ich das vermutlich mit. Da kann man auch ganz gut mit leben. Also,
das glaube ich.
Ich bin mir sicher, dass es Konstellationen gibt, wo das über Jahre, Jahrzehnte so läuft, dass einfach immer diese Vermeidungsstrategie gefahren wird, weil dann mache ich mich auch nicht verletzlich und da lebt sich's gut damit. Und als Fünften gibt es noch eben den, der auf Kompromiss aus ist. Also das ist dann so die goldene Mitte auch. Genau. Und wir werden aber immer alle Typen auch bei uns im Team haben. Das, weil eben, da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich dann später erlerne, ich mich ja schon auch adäquat anpasse. In der Regel. Also
ich sage euch jetzt mal eins, wer sich gerade dieses Koordinatensystem nicht vorstellen kann, ja, liebe Hörer, das ist überhaupt gar kein Problem, ihr Friseure. Ich werde dazu einfach ein Posting machen und werde versuchen, dieses Koordinatensystem nach Thomas und Killmann, ich habe es mir aufgeschrieben, ja, zu finden und für uns so einfach aufzubauen. Dann bin ich mal gespannt. Dann machen wir mal nämlich eine geile Aktion draus, eine schöne Community-Aktion. Bin ich mal gespannt, wie würdet ihr euch denn selber einschätzen, wo ihr steht? Schauen wir mal, wie viel Selbstehrlichkeit denn bei uns in der Community herrscht.
Genau. Ja, also ihr könnt da einfach auch gern, wenn ihr Konflikttypen eingeht, bei Google findet man auch relativ viele Tests, also wo so verschiedene Fragestellungen dann einfach dabei sind, die einem das Einordnen dann erleichtern in dieses Koordinatensystem. Das ist, klingt jetzt natürlich auch etwas schwierig, wenn man es nur erklären kann und keine visuelle Unterstützung dazu machen kann. Von daher super, wenn du das noch in dem Posting.
Ja, ich meine, davon mal abgesehen, dass wir Friseure ja Gott sei Dank uns Sachen gut vorstellen können, dass die räumliche Intelligenz ja auch recht häufig sehr weit ausgeprägt beim Friseur an sich. Wenn du jetzt sagst, okay, das kann man testen, ja, würdest du sagen, es macht Sinn, jemanden, den ich neu einstelle, so einem Test einfach zu unterziehen oder mir so ein paar Fragen rauszunehmen aus dem Test und die irgendwie ins Bewerbungsgespräch mit einzubauen, um mir klar zu werden, ist der jetzt überhaupt was für mein Team? Weil ich merke jetzt zum Beispiel, ich bohre da so sehr drauf rein, weil ich merke, dass wenn jetzt Stellenanzeigen mittlerweile ausgeschrieben werden, dass sehr viele Friseure dann schreiben, hey, pass auf, ich kann kein Drama vertragen. Ja, entweder wir reden hier Klartext und jeder packt seine Sachen auf den Tisch. Oder wenn du jetzt vorhast, hier einen Stress aufzubauen oder hinterfotzig zu agieren oder sowas, dann kannst du gleich draußen bleiben. Also solche klareren Ansagen gibt es immer mehr bei Stellenanzeigen. Und wir wissen ja alle, es ist kein Problem, wenn ich irgendwo arbeiten will. Ja, das ist wie in der Beziehung. Am Anfang gebe ich mir Mühe und dann kann man sich auch prima verstellen, auch gerne noch das erste Vierteljahr und dann kracht es. Von daher würdest du sagen, es macht Sinn, solche Fragen mit einzubauen in so ein Bewerbungsgespräch?
Also die eine oder andere Frage ist mit Sicherheit sinnvoll und interessant, aber jetzt gar nicht mal zwingend auf Konflikte nur bezogen, sondern einfach um so ein bisschen rauszubekommen, wie agiert der denn vielleicht im Team? Also wobei da aber vielleicht auch die eine oder andere Situation man sich eher überlegen sollte dann. Also keine Ahnung, Situation XY findet im Salon statt, wie reagierst du?
Ja.
So, da glaube ich, kriegt man insgesamt so ein bisschen einen Blick dafür, wie Menschen so ticken. Wobei man aber immer sich klar sein muss, es ist die Bewerbungssituation, der Mensch wird sich in bestmöglicher Weise präsentieren. Mhm. Ich glaube, es ist eher dann, wo sowas rauskommt, ist, wenn man mit Probearbeiten oder sowas arbeitet. Also, wo man sich einfach schon so ein bisschen mehr anschaut miteinander und da vielleicht auch mal so die eine oder andere Situation auch provoziert vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, weil man dann das, glaube ich, eher rausfindet, wie jetzt nur im Bewerbungsgespräch, wo so die super Vorbereitung ist, wo ich mir die Antwort letztendlich überlegen kann.
Witzig eigentlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, solche Situationen auch herauszuprovozieren. Also meinetwegen zu sagen, alles klar, du bringst jetzt nicht dein Modell mit, sondern ich setze dir halt jemanden hin und ich brief die mit irgendwas, ja, keine Ahnung, dass sie dann anfängt so, aber das gefällt mir nicht, das habe ich so gar nicht gewollt, bla 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 bla. Ich meine, das ist natürlich die Kunden, die wir im Salon im Allgemeinen haben wollen. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Reaktionen darauf.
Genau, also man darf es nicht übertreiben und ich glaube, man darf jetzt nicht die extremste Situation da heraufprovozieren, aber so ein bisschen austesten. Dazu soll ja ein Probearbeiten auch da sein. Also natürlich geht es zum einen darum, zu erfahren, kann der denn was? Also kommt die Farbe raus, die vorher besprochen ist? Wie ist der Schnitt gleichmäßig? Welche Technik wird angewandt und sowas will man natürlich auch erkennen, aber so das eine oder andere hier einzubauen, kann gut sein, dass cool. man das ist. Aber zurück nochmal auf diese Stellenanzeigen, wenn die so sind mit, hey, sprich Klartext, mach dieses, jenes, welches. Wenn ich als Chef nur so eine Anzeige schreibe und es dann aber nicht lebe, weil ich bin das Vorbild und ich, also das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre gemacht habe, ich ziehe mir auch immer irgendwie die Leute, die zu mir passen, also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwie ist es so. Ich sehe das auch bei mir in der Arbeit. Das sind unterschiedliche Teams, die sich halt, also die Einstellungen jeweils selber machen. Und die Teams sind sehr unterschiedlich, aber die finden auch immer wieder die Leute, die dazu passen. Mhm. Dann funktioniert meine ganze Stellenanzeige nicht.
Ja. Also, von daher schon authentisch, ne? Also nur genau, das, was zu mir passt, auch so meine Stellenanzeigen zu schreiben.
Genau, wenn wir eher ein Team sind, das wirklich ja teamig ist, das vielleicht auch was gemeinsam macht, dann sollte ich das auch da reinformulieren, wenn ich wieder jemanden finden will, der da dazu passt und der sich nicht davon abgrenzt. Oder aber eben auch, wenn jemand will, der Klartext sagt, muss ich selber auch so sein.
Da sind wir halt wieder bei authentisch, egal ob jetzt meine Stellenanzeige oder mein Instagram-Profil oder ich im Salon. Solange wie ich so bin, wie ich bin, ziehe ich auch das an, was ich halt gut vertragen kann.
Sagen wir es mal so. Genau. Und damit reduziere ich auch Konfliktpotenzial.
Stimmt.
Weil wenn ich was ganz anderes suche, augenscheinlich wie das, was ich haben will, ja, dann kriege ich es vielleicht auch.
Ja. Tatsächlich habe ich sowas schon erlebt, mal ein kleines Beispiel, direkt aus dem Friseuralltag. Der Salon war aufgemacht, super, super schicki, also High-End ohne Ende. Ja. Und natürlich war die Stellenanzeige war auch entsprechend so und das Team war auch so aufgebaut. Alle sehr schick, alle sehr, immer nur auf das Beste und ich bin der Beste. Und dann, ich habe mir auch die Stellenanzeigen durchgelesen, die es damals rausgegeben hat. Ja, du fühlst dich als der Beste auf deinem Gebiet, dann bist du bei uns genau richtig. Und sie selber, also die Chefin selber, war witzigerweise aber eine, die so richtig gut mit ihren eigenen Fehlern auch umgehen konnte, die eigentlich einen Mordsspaß gemacht hat. Und wenn du die neben ihren Salon gestellt hast, dann dachtest du so, irgendwer hat dich falsch beraten. Dass du glücklich in deinem Laden bist, das frage ich mich so. Und das Team hat so überhaupt nicht dazu gepasst. Weil das Team war so, oh, das hört sich total böse an, so hochnäsig, jeder für sich selber. Ja. Und ich bin der Beste und ich kann das Beste. Für mich damals als Trainer da reinzukommen, war eine absolute Katastrophe, da irgendwie eine Schulung abhalten zu wollen. Bedarf erstmal, okay, jetzt packe ich euch meine ganze Expertise erstmal auf den Tisch. Ja? Wir machen hier mein Haus, meine Weiterbildung, mein Pool. Und dann nehmt ihr auch Sachen von mir an. Und das hat sich irgendwann so reingesteigert, dass sie dann bei mir angerufen hat und gemeint hat, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, mein Team passt nicht zu mir, weil sie gefühlt in ihrer Expertise überholt haben, zumindest in ihren Köpfen. Und das auch so rausgegeben haben an die Kunden, ne? So von wegen, ja, also die Chefin kann das ja eh nicht und nur ich kann das. Und wow, das war so ein richtig harter Fall.
Ja, und da ist es dann auch wirklich schwierig, als Leitungskraft, als Führungskraft zu bestehen. Und wenn dann Konflikte im Team aufkommen, ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, tatsächlich direkt jemand von außen dazu zu holen, um da in eine Moderation zu gehen. Also weil die werden sich dann gegen die Chefin verbünden in so einer Konstellation. Also da ist nicht mehr der Konflikt wichtig, über den es dann ging, sondern da hat man ganz schnell ein gemeinsames Feindbild.
Ja, also die Geschichte ist tatsächlich auch nicht gut ausgegangen. Sie hat den Laden an eine von ihren Angestellten abgegeben.
Ja.
Also, was heißt nicht gut ausgegangen? Am Ende muss ich sagen, ist es für sie gut ausgegangen, weil sie war das Team los, sie hat den Laden lukrativ verkauft, sie hatte ja ein gutes Konzept. Es hat halt noch nicht zu ihr gepasst. Ja? Und hat sich mit einer Freundin nochmal selbstständig gemacht, in einem ganz kleinen, schnuckligen Laden, also eine Wohnzimmeratmosphäre, ja, und ist mods happy damit, fühlt sich ohne Ende wohl und ist raus aus diesem seelischen Druck, der sie eigentlich in ihrem Salon festgehalten hat. Furchtbar eigentlich. Aber nein, ich bin sehr froh für sie, dass das so ausgegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also hätte auch ganz viele andere Wege gehen können.
Oh ja. Konflikte lösen. Du hast gesagt, es gibt so ungefähr wie eine kleine Richtlinie, an der ich mich so ein bisschen festhangeln kann. Mhm. Wie sieht das aus?
Genau, also wenn man Konflikte eben, oder wir gehen jetzt mal einfach davon aus, es wurde ein Konflikt erkannt, dann muss man als allererstes mal sagen, es gibt so unterschiedliche Arten von Konflikten, die es dann geben kann, die sich auch durch die Rollen der Einzelnen ergeben. Es kann sein, dass ich als Führungskraft mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter einen Konflikt habe. Das wäre so die eine Variante. Die andere Variante ist, es gibt einen Konflikt im Team. Ich als Führungskraft bin eigentlich unbeteiligt, also in Anführungszeichen unbeteiligt, weil man ist ja immer Teil des Systems. Mhm. Also man kann sich da nie rausnehmen. Und da gibt es dann auch wieder 2 bis 3 Varianten, weil es dann nämlich immer nochmal drauf ankommt, wie sind denn die Mitarbeitenden von ihren Rollen her, also sprich, wo stehen die in der Hierarchiestufe vielleicht auch. Also das kann nochmal in diesem MitarbeiterInnen haben miteinander einen Konflikt zu unterschiedlicher, also oder das muss ich mal vorher klar machen, wie die denn zueinander stehen in diesem System. Also wenn jetzt zum Beispiel der Lehrling ein Problem mit meiner Stellvertretung hat, dann sind da nochmal andere Hierarchiestufen drin, wie jetzt Lehrling nur mit einem Gesellen oder einer Mitarbeitenden, die so voll bei mir ist. Oder ist es eine Teilzeitkraft? Also auch da muss man so ein bisschen immer mit rein.
Das heißt, wir würden jetzt wahrscheinlich eher in die Beispiele mit reingehen und uns da so ein paar Grundlösungen anschauen. Oder sagst du, nö, es gibt so irgendwie, alles klar, setzt euch gemeinsam auf den Stuhlkreis und werft euch ein Bällchen hin und her oder sowas?
Letztendlich läuft es immer auf dieses Bällchenspiel hinaus, egal wie die Konstellationen sind. Das Wichtige ist, dass ich mir vorher diese Gedanken mache, wer ist denn alles im System jetzt gerade betroffen und wie sind die Hierarchien und die Rollen dazu? Im Prinzip sollte es immer so ablaufen, kann man sich so ein bisschen als Raster vielleicht merken. Ich habe es vorher schon mal, glaube ich, gesagt, Konflikte am besten nicht ad hoc in der Situation versuchen zu lösen, weil da sind wir nämlich alle in unseren Urkonflikttypen. Und meistens eher nicht so handlungsfähig. Von daher macht es total Sinn, für ein Konfliktgespräch einfach sich wirklich eine Zeit zu vereinbaren und einen Ort, der vielleicht auch, wenn es jetzt ein Problem zwischen Chef und Mitarbeiterin ist, nicht das Büro ist oder der Aufenthaltsraum, sondern man sich vielleicht wirklich außerhalb trifft, eine Runde spazieren geht, da so ein bisschen neutralen Boden auch herstellt. Von der Zeit her sollte man nicht unter einer halben Stunde, aber eigentlich auch nicht über einer Stunde, weil man dann meistens so in das Fahrwasser kommt. Wir wiederholen alles und kommen eigentlich nicht in den Lösungsprozess. Lieber dann nochmal einen neuen Termin vereinbaren und ein weiteres Gespräch führen, was jetzt so Zeit angeht. Raum habe ich schon gesagt. Wichtig ist da dann auch, dass es keine Störungen gibt. Also, dass wirklich diesem Gespräch eine hohe Priorität eingeräumt wird. Diese halbe Stunde, diese Stunde ist dann nur dafür reserviert. Mhm. Wenn es früher zu Ende ist, schön, dann hat's dann ist man gut durchkommen. Aber es darf nicht dauernd irgendwie ein Telefon klingeln oder auch von der Zeit, die man aussucht, muss die gut für alle passen. Also nicht so, dass die eine Partei schon ganz zittrig da sitzt, weil in 5 Minuten kommt die nächste Kundin und ich weiß, ich brauche so und so lang für die oder ich muss eigentlich mein Kind abholen. Also da muss man ja sehr gut gucken, was ist denn ein Termin, der wirklich für alle passt.
Ja.
Also nicht nur für mich als Leitungskraft, die ich vielleicht diesen Termin einberufe, sondern eben für alle Beteiligten. Und solche Gespräche müssen vorbereitet werden von mir als Leitungskraft. Ich bin in der Regel die Person, die das Gespräch leitet oder moderiert. Moderiert immer dann, wenn ich selbst nicht betroffen bin. Mhm. Dann habe ich letztendlich eigentlich nur die Gesprächsführung inne und zu gucken, dass der Ablauf eingehalten wird, dass so die Regeln eingehalten werden. Wenn ich selber beteiligt bin als Führungskraft, als Leitungskraft, dann habe ich den Ablauf trotzdem und bin auch für den verantwortlich und muss gleichzeitig auch noch mich selber am Riemen reißen, dass ich die vereinbarten Regeln einhalte.
Ja.
Also das ist manchmal das Herausforderndere, wie wenn man eben ja so ein Gespräch moderieren kann. Da sollte man sich wirklich als Vorbereitung den Leitfaden schreiben, wo man auch aufschreibt, so, also wenn ich jetzt selber betroffen bin, was möchte ich denn sagen, also was möchte ich formulieren, aber eben auch, wenn ich es nur moderiere, einfach auch klar zu haben, wie schaut dieser Gesprächsablauf aus. Mhm. Also Einstieg, kein großer Smalltalk, sondern einfach wirklich zum Punkt kommen. Wir haben uns heute getroffen, weil dieses und jenes Problem besteht. Ich möchte das gern mit euch klären, ich möchte das mit euch lösen. Und dann geht es weiter eben direkt damit, dass eben beide Parteien, oder auch wenn es mehrere sind, mehrere Parteien, benennen können, was sind denn ihre Standpunkte und Sichtweisen dazu. Und zwar ohne sich gegenseitig zu unterbrechen. Also da ist wirklich jede Zeit hat, einmal Standpunkt, Sichtweise wirklich zu benennen.
Also doch das Sprechbällchen.
Ja. Und die anderen hören zu und versuchen nicht zu antworten, sondern zu verstehen.
Sollte man das als Regeln eventuell, je nachdem, wie sein Team so drauf ist, sollte man das als Regeln auch vorher vielleicht festlegen. So, jeder spricht hier heute einmal und es wird zugehört und nicht dazwischen gesprochen.
Ja, also den Ablauf, also ich finde es eh immer ganz gut in einem Gespräch, einfach den Ablauf auch vorher mal zu zeigen, wie der denn so geplant ist. Also das nicht als mein Wissen bei mir behalten und den anderen ja da so ein bisschen lost im Raum sitzen zu lassen. Und aber eben auch, wenn es in diese einzelnen Stufen geht, auch immer zu sagen, wie soll es denn jetzt eben sein? Mhm. Gerade jetzt, wenn es um Standpunkte, Sichtweisen geht, hey, bitte zuhören, ausreden lassen, euch nicht darauf zu fokussieren, was ihr antworten möchtet auf das eine oder das andere, sondern hört nur zu und versucht, den anderen zu verstehen. Weil das ist so der wichtige Punkt, an dem man dann arbeiten kann. Wenn ich immer direkt antworte, höre ich nichts. Hm. Ich bin nur in dieser Haltung drin mit Niedermachen, Niedermachen, Niedermachen. Letztendlich. Ja. Gegenrede, Gegenrede, Gegenrede. Und dann funktioniert da oben mein Hirn nicht mehr. Das ist, darum ist dieser Schritt so wichtig. Und darum ist der so wichtig, wenn ich die Moderation habe, dass ich einfach da sehr genau drauf gucke, dass der eingehalten wird. Und jetzt der schwierigere Part, wenn ich als Führungskraft mit jemand dieses Gespräch führe, mich selber auch darauf zu disziplinieren. Und mich selber wirklich mit dieser Haltung da zu sein und mit, ich höre jetzt zu, ich versuche den anderen zu verstehen. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein. Ich muss es nur verstehen. So. Das ist so wirklich so vielleicht ein kleines Mantra, das man sich da immer mitnehmen kann. Darum geht's. Das ist selbst in der Moderation manchmal schwierig, wenn man das eine vielleicht besser verstehen kann wie das andere. Oder manchmal beide Seiten nicht verstehen kann. Also kommt vor. Genau, und dann geht es einfach in das Klären. Auch nochmal so Hintergründe verstehen, die Thematik verstehen. Also was steckt vielleicht hinter der einen oder anderen Sichtweise auch. Wichtig ist auch in so einem Gespräch einfach, die Emotionen sind da, aber wir gehen versuchen sachlich mit ihnen umzugehen. Und da, das ist auch das, wenn ich eben die Zeit, also wenn ich dafür wirklich Zeit einplane und das nicht zwischen Tür und Angel mache, dann geht das leichter. Dann kann ich, weil dann schwapp ich nicht wieder so voll in diese Emotionen rein. Weil meistens ist es ja irgendwas wie Wut, Ärger, Groll, Frustration. So, das sind ja so die Gefühle, die wir haben, wenn wir in so einen Konflikt geht. Und die machen uns auch verletzlich. Und ich möchte ja gar nicht, darum führe ich ja ein Konfliktgespräch, ich möchte ja gar nicht, dass man verletzt wird. Sondern mir geht es ja darum, eine gute Lösung zu finden.
Jetzt haben alle ihren Standpunkt gesagt. Ich habe den verstanden, ich muss nicht der Meinung sein. Wie triffle ich jetzt die Lösung auf?
Da geht es jetzt einfach auch um Vorschläge machen. Also nicht die Führungskraft macht Vorschläge, sondern oft entstehen die daraus, dass ich diese zweite Phase so extrem auch gemacht habe, dass man sich annähern kann, dass man zu Lösungen dann auch kommen kann. Eben weil ich den anderen verstanden habe, weil ich seine Hintergründe vielleicht verstanden habe. Ganz wichtig ist es da, ergebnisoffen zu sein. Also es hilft nichts, wenn ich in ein Konfliktgespräch reingehe und weiß, meine Lösung wird die Lösung bleiben. Dann kann ich mir das Gespräch vorher sparen. Meines Erachtens zumindest.
Ja, schön, weil, dass ich euch angehört habe, aber eigentlich geht es nur darum, was ich will.
Ja, genau. Also dann, da muss ich wirklich auch bereit sein, als Führungskraft lösungsoffen zu sein. Soweit es natürlich möglich ist, in meinem disziplinarischen Rahmen, in meinem Rahmen mit Blick auf das Gesamtteam, weil ich habe natürlich mehrere Rollen, die ich auch immer noch mit im Blick behalten muss. Also ich kann jetzt schon was entwickeln lassen, wenn das gesetzlich nicht möglich ist, dann werde ich trotzdem sagen müssen, das geht aber nicht. Also da das schon, aber nicht so mit, ich habe jetzt die Lösung und also sowieso ein echt schlechter Einfall, so zu agieren, weil das ja auch das führt zum Feindbild-Chef.
Aber das heißt eigentlich, also ich lasse die Teilnehmer Lösungsvorschläge machen, dann lasse ich das zu einem Kompromiss zusammenfinden und am Ende des Tages fasse ich alles zusammen und definiere die Lösung nochmal ganz klar für alle.
Genau, und wenn es größere Sachen sind, macht das oft auch einfach Sinn, das wirklich schriftlich festzuhalten. Gerne mal einfach alle den Vertrag, den man dann miteinander macht, unterschreiben zu lassen. Also so ein wirklich ein Commitment.
Ja, das bindet irgendwie immer so ein bisschen mehr, ne?
Genau, und jeder und jede kann nochmal nachlesen, wie war es denn? Nicht, ja, ich habe das so verstanden, sondern das, was in diesem Commitment steht, ist das, auf das wir uns schriftlich gemeinsam geeinigt haben. Also das ist wichtig, dass ich nicht das allein formuliere, sondern dass das die gemeinsame Formulierung zum Commitment ist.
So, genau. Ich hab dir ja ein paar Beispiele mitgebracht.
Ja.
Ich habe ja in der Community so ein bisschen rumgefragt, nicht super öffentlich, sondern ich habe den einen oder anderen angeschrieben und deswegen die ganzen Sachen, die wir jetzt besprechen, sind eh anonym. Also da wird heute überhaupt nirgendwo ein Name fallen. Aber ich denke, ich habe drei gute Beispiele rausgesucht über die verschiedenen Hierarchieebenen, wie wir es ja nennen. Ja, ich muss auch immer lachen, wenn mir jemand sagt, ja, ich führe meinen Salon ohne irgendwelche Hierarchieebenen. Einen alten Arsch machst du. Ja, also am Ende des Tages bist du immer noch der Chef. Und der Lehrling steht mit dir einfach auch eben nicht auf einer Basis. Es ist einfach so, würde ich sagen, nicht möglich. Also selbst wenn ich die Hierarchien ganz, ganz flach halte, trotz allem gibt es sie. Trotz allem sage ich mir dann, sorry, was willst du mir? Ich habe hier 20 Jahre Berufserfahrung und du mit deinen 3 Monaten. Ja, selbst wenn, also ich bin ja der Meinung, hör dir an, was die jungen Leute zu sagen haben. Das kann nämlich auch gut sein, wenn jemand mal nicht betriebsblind ist und frischen Wind reinbringt.
Unbedingt.
Das ist aber eine Eigenerfahrung, ja. Wenn du dann halt im elterlichen Salon stehst und neue innovative Ideen hast und dann nö, einfach nö. Okay, ich höre auf, selber zu denken.
Also, ganz ohne Hierarchien geht es einfach aufgrund der Abhängigkeiten nicht.
Das
also
stimmt,
letztendlich
ja.
Bin ich als Führungskraft immer die Ja oder Nein dann sagt, wenn es ums Gehalt geht. Die letztendlich auch immer das Zünglein an der Waage ist, ob ich eine Abmahnung kriege oder nicht. Und ja, also ganz ohne geht es nicht. Man kann es relativ flach halten, aber Abhängigkeit ist da und von daher ist es nicht ganz wegzudiskutieren.
So, fangen wir mal mit meinem Beispiel an. Ja?
Ja.
Beispiel Nummer 1 ist, es kommt ein neuer Lehrling in den Salon. Dieser wird von den angestellten Gesellen, wie viele das sind, ist es völlig wurscht, ob das einer ist oder ob das 3 sind, wird der so nicht akzeptiert. Also die sind nicht offen für ein neues Teammitglied, sondern nutzen den Lehrling hauptsächlich als Putzkraft. Das heißt, anstatt ihm irgendwelche Sachen auch beizubringen, wird er nur als Putzkraft missbraucht, nennen wir es wirklich mal so. Ja, klar ist das, ne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist der ganz, ganz große, ganz, ganz große Text. Und ja, du hast als Lehrling am meisten Zeit zum Putzen, aber trotz allem sollte man ja die Zeit zum Lernen auch mit einräumen, weil ansonsten kann ich mir eine Putzfrau nehmen. So, was für den Lehrling dabei rauskommt, ist kein Lernerfolg. Ja, er hat einen absoluten Frust und es führt so weit, dass der Lehrling wieder gehen will und seine Lehre abbrechen möchte. Wie kann ich mit sowas umgehen? Also was für ein Beispiel würde es jetzt hier geben?
Gut, ich würde schon mal davor ansetzen, bevor der Lehrling kommt. Mhm. Tatsächlich eben einfach, ich muss mein Team auch darauf vorbereiten, dass neue Menschen kommen. Und gerade wenn es jetzt eben auch nur ein Lehrling ist, also sprich, der ja was lernen soll, dann gibt es da vielleicht auch einen Lehrplan, was auch immer. Gemeinsam gucken, wie machen wir das denn? Wie binden wir die Person ein?
Mhm.
Und zwar als Team ein. Also nicht nur, keine Ahnung, es gibt den Ausbilder, der kümmert sich immer darum, dass die Person was lernt, sondern wie wollen wir als Team dieses neue Mitglied eben bei uns aufnehmen? Das ist übrigens für alle Teammitglieder auch möglich, also oder möglich, aber ist beim Lehrling natürlich besonders herausragend nochmal. Ich glaube, dass man da den Gesellen vielleicht mit dem einen oder anderen Trick, nenne ich es jetzt mal, auch so ein bisschen in die Verantwortung nehmen kann, weil die sind noch am nächsten dran an diesen Lernjahren.
Mhm.
So auch. Und vielleicht da auch Verantwortung zu übergeben, zu sagen, hey, ihr seid vor oder ihr kümmert euch um dieses, jenes, welches. Ich selber als Chef muss aber natürlich diese Haltung auch haben. Also ich muss zeigen, ich möchte, dass diese Person hier bei uns die beste aller Ausbildungen kriegt. Ich will oder wir wollen stolz sein auf den neuen Friseur, den wir da geschaffen haben.
Mhm.
Und darum würde ich tatsächlich da vorher ansetzen, bevor der Lehrling in Betrieb kommt. Also, dass das da schon einfach auch so ist. Wenn es dann doch so passiert und so angeht, dann unbedingt Gespräch führen, aber mit allen zusammen. Und dann auch mal zu gucken. Weil es kann auch sein, dass bei den Gesellen da einfach irgendwas festhängt, dass die Ja, vielleicht sagen die mir auch mal, das kann jetzt für mich als Chef auch irgendwie unangenehm werden, weil die mir sagen, naja, du behandelst ihn selber doch auch nicht anders.
Ja.
Kann passieren. Aber dann sind halt alle zusammen und man kann gemeinsam zu einer Lösung finden. Schwierig ist es, mit allen Parteien diese Gespräche einzeln zu führen, weil dann hört man nur immer Teile.
Ja.
Man hat diesen Verstehen-Part nicht mit dabei, nämlich, dass der Lehrling die Gesellen versteht, die Gesellen den Lehrling, ich den Rest des Teams, wie auch immer. Also da auch hier gemeinsames Gespräch, gemeinsamen Ort dafür finden. Aber ich glaube, mehr Erfolg hat man eben, wenn man das Ganze vorher schon.
Finde ich sehr schön.
Entsprechend einfach, ja, plant auch, wie schaut das aus, wenn jemand neu zu uns kommt. Also
sehr genial.
Willkommenskultur zu entwickeln auch. Also,
Willkommenskultur, das finde ich sehr schön. Ich habe ein zweites Beispiel. Ja. Wir rutschen die Ebenen nach oben. Okay. jetzt sind wir unter den Teammitgliedern untereinander. Das heißt, ob das jetzt Gesellen oder Meister sind, ist jetzt für mich erstmal völlig dahingestellt. Wir reden über die Mitarbeiter, die angestellte Gruppe. Ja? Und die haben untereinander andere Ansichten. Ja? Und dadurch kommt es immer wieder zu Reibungen, so dass das die Kunden auch mitbekommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja? Das heißt, meinetwegen, der eine ist besonders laut im Salon, ja, und macht alles so, ja, ich muss alles rauspacken und es ist alles gerade ganz wichtig, was ich erzähle und am besten hört das der ganze Salon. Und der andere Friseur ist mehr so ruhiger eingestellt, hat gerne die Ruhe mit seinen Kunden und das führt zu vermehrtem Konfliktpotenzial.
Ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich als Chef tatsächlich im Sinne des Gesamtteams erstmal auch in der Situation, also wenn es eben auch die Kunden mitbekommen, wenn es vor den Kunden ausgetragen wird, auch einfach ganz klar sagen muss, Ruhe jetzt. Mhm. Also wir finden Zeit und Raum, um das zu besprechen, aber in unser allem Sinn, weil wir wollen ja miteinander weiterhin Geld verdienen und unsere Gehälter bekommen, ist jetzt hier, also ist erstmal Schluss vor den Kunden. Mhm. Sollte man jetzt natürlich auch nicht mit der Holzhammer-Methode machen, sondern ja, vielleicht beide mal kurz in den Aufenthaltsraum mitnehmen und zu sagen, hey, das, was ihr da draußen gerade macht, kann ich so nicht stehen lassen. Mhm. Also es darf einfach nicht letztendlich unsere Kunden beeinträchtigen, aber ich sehe, das ist ein, ja, das ist was euch stört oder wo ihr Probleme habt, gut miteinander zu arbeiten. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen da eine Lösung dafür finden. Ich sage euch zeitnah, wann wir uns treffen und wenn wir da schauen, wie wir da gemeinsam zu einer Lösung kommen können.
Aber auch das dann wieder gemeinsam machen und nicht in den Einzelgesprächen, um einfach Verständnis füreinander auch aufzubringen. Mhm.
Genau, das ist so der wichtigste Dreh- und Angelpunkt, ist immer wirklich, dass alle Parteien sich gegenseitig verstehen können.
So, wir gehen in dem Beispiel noch mal ein bisschen tiefer. Nehmen wir mal an, es gibt eine Salonphilosophie, ja, die hier sagt, das Ganze soll sehr ruhig ablaufen im Salon im Allgemeinen, was ja dem einen jetzt sozusagen das Recht geben würde, das hört sich ja böse an, ja, dass er ist ja ruhig. Ja. Mhm. Der andere würde sozusagen gegen die Hausregel verstoßen. Weißt du, wo ich hin will? Ja. Mhm. So, wie kriege ich das jetzt als Chef diplomatisch hin? Weil der eine macht ja eigentlich das, was ich will, und der andere macht das nicht.
Also ich glaube, was da vielen Punkt ist wieder erklären, warum. Also ja, die Philosophie ist, bei uns im Salon ist es eher ruhig. Aber dann steht ja in der Regel nicht drin, weil das für die Kunden angenehmer ist, weil sie sich dann besser entspannen können. Also der Part fehlt ja in so Philosophien gern mal oder in so Leitbildern oder wie man die Dinge auch immer nennen will. Und meine Erfahrung ist, wenn ich Menschen Sachen erkläre, warum die so sind, dann können sie in der Regel besser mitgehen. Mhm. Wenn dann aber tatsächlich nach so einem Gespräch auch oder nach diesen erklärenden Sachen mal einfach feststellt, hey, wir sind so konträr, dann muss man vielleicht andere Lösungen finden. Aber, also weil da sind wir jetzt so bei dem Punkt, wenn das die Philosophie vom Salon ist, dann muss ich ja gucken, dass ich das halten kann. Das passt gut zu dem Beispiel von vorher, das du erzählt hast, wo die jetzt einfach einen schönen, total kleinen, schnuckligen Salon hat, wo das sehr familiär ist, sehr Ding. Da würde jetzt niemand reinpassen, der ja, total laut krachert, leistungsorientiert, also nur auf Leistung bedacht oder so ist.
Ja.
Dann muss ich vielleicht auch mal Konsequenzen ziehen. Aber ich würde es immer erst damit versuchen, einfach auf Verständnis oder ja, auch hier geht es wieder um Verstehen letztendlich und um Kommunikation. Also einfach um das, um auch zu gucken.
Und dann, aber auch wieder gemeinsam im Team.
Genau, und vielleicht gibt es da ja auch Zwischenlösungen. Oder also das ist ja nicht nur leise laut. Also es gibt da ja auch irgendwo in der Mitte noch so ein für alle erträglich. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen despektierlich, ja. Aber tatsächlich ist ja auch Ruhe und Ruhe sehr unterschiedlich und laut und laut sehr unterschiedlich. Also
bestimmt.
Genau, aber auch da wieder, klar, alle miteinander, aber ja, da ist man jetzt als Chef vielleicht auch wieder in der Position, ich muss gucken, was mache ich fürs Gesamtteam und was auch für meinen Salon. Mhm. Weil wenn der durch so Personen verändert wird zum Beispiel und ich möchte das nicht, dann muss ich Konsequenzen ziehen.
Mhm.
Also wenn mein Konzept natürlich relativ offen ist und der total gut ankommt, mir super viele neue Kunden gebracht hat, muss vielleicht auch ich überlegen, ob ich bei meinem Grundsatz bleibe mit, bei uns ist es immer ruhig, es läuft Plätschermusik, tralala, also jetzt mal ganz übertrieben beschrieben. Auch dafür soll die offen sein, aber ich muss diese Überlegungen machen als Chef dann
auch. Also nicht nur auch starr auf seinem Punkt beharren, sondern auch mal selbst reflektieren.
Genau.
Das finde ich cool. Genau. Bist du bereit für Beispiel Nummer 3?
Ja.
Und zwar, wir gehen in die Chefebene hoch und das Team stellt sich gegen eine Entscheidung des Chefs. Und dieser weiß ich nicht zu helfen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Aktuell wurde mit Marke X gearbeitet. Ja. Und Chefe entscheidet sich jetzt, weil er, keine Ahnung, vegan geworden ist oder sowas. Und die Marke, die mit der er bis jetzt gearbeitet hat, ist nicht vegan. Jetzt alles umzustellen und eventuell, das ist ja Ansichtssache, auch einen, ja, natürlich eine Veränderung in der Dienstleistung mit aufzunehmen. Das heißt, die Farbe deckt vielleicht anders, wie die, mit der man bis jetzt gearbeitet hat, oder sie riecht anders oder irgend sowas, ja. Mhm. Und das Team sagt auf gar keinen Fall mit dieser Farbe. Eventuell ist auch sogar noch einer schön der Anführer, ja, und stachelt das Team damit an. Aber anyway, das Team steht gegen den Chef und akzeptiert seine Entscheidung nicht.
Auch da ist es wieder so, eigentlich müssten wir vorher ansetzen. Also gerade wenn ja doch so weitreichende Entscheidungen getroffen wird, macht es immer Sinn, das Team vorher schon mitzunehmen. Da sind wir auch schon so bei ein bisschen Konfliktpotenzial minimieren. Wenn ich mein Team auf diesem Weg mitnehme und denen offen kommuniziere, also und auch da wieder meine Hintergründe erkläre oder was bei mir gerade los ist, also was da vielleicht an Prozess auch im Gange ist, dann ist es zwar immer noch eine Veränderung und Veränderungen tun weh. Das ist immer so, egal ob die super gut sind oder nicht, eine Veränderung tut erstmal weh, weil ich muss aus meiner Komfortzone. Wenn ich aber auf dem Weg mit dabei sein kann, dann fällt es mir leichter, weil dann muss auch ich nicht von jetzt auf gleich was neu machen. Mhm. Da ist immer viel mehr Widerstand da, sondern das ist so ein Prozess halt auch. Und wenn ich Teil des Prozesses bin, kann ich da vielleicht auch leichter mitgehen. Also.
Das macht Sinn.
Würde ich bei gerade, also bei so Entscheidungen, das eine ist immer so dieses Erklären, warum habe ich was getan. Das andere ist, gerade wenn es so Prozess, wie jetzt in dem Beispiel, das du genannt hast, wenn da wirklich so Prozesse auch dahinter stehen, mitnehmen. Ich kann einfach über das, dass ich Menschen mitnehme, dass ich es offen mache, auch offen gegenüber Kunden vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also, dass ich da jetzt so in einem Prozess bin. Hey, es kann sein, dass sich was verändert. Oder ich bin da gerade, es wird sich was verändern. Aber denen fällt es leichter, das dann zu akzeptieren und vielleicht bei mir zu bleiben. Das gilt für Mitarbeitende genauso wie eben für meine Kunden. Weil die können ja vielleicht auch nicht mit dieser veganen Philosophie mitgehen, weil, keine Ahnung, sie da irgendwie ja schlechte Erfahrungen gemacht haben, was auch immer.
Ja, das stimmt.
Und wenn man aber da so dabei ist und das ein laufender Prozess ist, ist es einfacher. Genau. Und ansonsten ist es natürlich so bei so Entscheidungen, es gibt Entscheidungen, die muss man treffen. Da muss man es dann letztendlich auch aushalten und dem Team immer wieder klar machen, diese Entscheidung ist getroffen worden, weil. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann tut es mir leid. Das ist ja auch so ein schwieriger Part immer, so dieses dann auch loslassen. Aber wenn ich Führungskraft bin, muss ich mir auch darüber klar sein, dass auch das Teil meines Jobs sein kann. Ich möchte jetzt da nicht dafür plädieren mit, hey, jeder, der euch querkommt, schmeißt ihn raus. Also ich bin dann auch eher die sagt, lasst uns gemeinsam Lösungen finden. Aber ich muss mir auch darüber klar sein, dass es manchmal vielleicht keine gemeinsame Lösung geben kann. Also die, wo eben alle mitgehen können. Mhm. Und dann ist auch das eine Lösung. Also dann ist auch das Trennen voneinander eine Lösung.
Ja. Ja, manchmal auch die friedlichere. Also dann lieber zu sagen, okay, komm, dann finden wir eine Möglichkeit, dich irgendwo in einem anderen Salon unterzubringen, wo das eher für dich passt, aber wir gehen hier geil und zufrieden auseinander, als sich die ganze Sache hochsteigern zu lassen.
Genau, und ich muss ja dann auch als Chef einfach immer den Blick aufs Gesamtteam behalten. Also wenn es jetzt eine Person ist, die da total ausschert, aber das restliche Team Und dadurch das restliche Team total durcheinander kommt, dann ist das für alle wahrscheinlich die bessere Lösung. Und wenn ich das gut miteinander eben gehen kann, den Weg, dann gibt es vielleicht nur ein gutes Zeugnis. Ich empfehle vielleicht auch bei dem einen oder anderen Salon, wo ich eben weiß, hey, da passt die Person vielleicht total gut rein, weil deren Philosophie so ist, weil ich den Chef kenne und denke, oh ja, die zwei passen zusammen oder so. Mhm. Also da kann man ja auch wirklich noch einen Miteinanderweg gehen.
Ja.
Total doof ist natürlich der Weg, dann einfach nur zu sagen, tschüss. So. Weil das ist auch nicht lösungsorientiert.
Das ist nicht lösungsorientiert, nee.
Das, und macht vielleicht manchmal dann mehr Ärger, wie was man eigentlich haben wollte. So.
So, Steffi, Wahnsinn, wir reden schon wieder fast eine Stunde. Oh. Ich habe aber noch eine abschließende Frage und ich habe es versprochen, deswegen werden wir es noch machen. Vielleicht hast du irgendwie, lass uns mal auf 3 Tipps oder sowas beschränken, ja? 3 Tipps, wie man Konfliktpotenzial mindern kann.
Erster Tipp, Kommunikation und Zeit nehmen für Kommunikation. Also zum Beispiel auch regelmäßige Teamsitzungen zu machen, in denen das ein Punkt ist. Also wo einfach klar ist, wir haben immer auf der Agenda, gibt es irgendwo Schwierigkeiten, müssen wir irgendwas gemeinsam besprechen.
Mhm.
Das ist...
Dann behält man das Ganze ja auch einfach im Auge, ne?
Ja, genau. Wenn das ein fester Punkt ist, dann weiß ich, Teamsitzung, da habe ich immer den Ort. Auch Teamsitzungen fest fixieren. Also das ist in so einem... Alltag manchmal total schwierig, aber trotzdem da einfach zu gucken, dass es gibt einen festen Tag, einmal im Monat, immer am Dienstag haben wir 2 Stunden, da machen wir das. Da kommt nichts anderes rein, da nehmen wir keine Termine an, whatever. Und da ist Zeit für.
Ja.
Also da ist das Thema Kommunikation. 2. Tipp ist einfach Transparenz. Wirklich zu zeigen, also warum Sachen passieren, was steckt dahinter, auch warum tue ich das eine und das andere nicht. Genau. Und der 3. ist Vorbild sein.
Was sage ich immer? Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken.
Ja, also woher sollen meine Angestellten wissen, dass man mit mir über Probleme reden kann, wenn ich das in meiner Haltung nicht zeige. Oder eben klar ist, an mir darf man keine Kritik üben. Mhm. Ja. Also da sind wir wieder bei offen sein auf dem Papier und wirklich offen sein im täglichen Tun zum Beispiel.
Wahnsinn. Steffi, mein Kopf, der ist so krass voll. Es ist verrückt einfach. Das Witzige ist, das sind ja eigentlich Sachen, die du, wenn du logisch drüber nachdenkst, ja, dann weiß man das ja auch, ja. Aber trotz allem ist es total schön, es von dir zu hören und vor allem auch mal so geordnet in sich zu haben. Echt, ich bin mehr als begeistert. Ich habe, glaube ich, gerade 5 Seiten mitgeschrieben. Ich weiß noch gar nicht, was ich da jetzt alles draus machen werde. Schauen wir mal, vielleicht wird es auch mal wieder einen Blogartikel geben. Auf jeden Fall wird es hier im Newsletter noch mal einiges geben für euch, wenn ihr noch nicht, was heißt Newsletter? Ich nenne es ja Schönsein-Post. Wenn ihr noch nicht in meiner Schönsein-Post seid, dann klickt jetzt einfach auf den Link, der sich hier im Text befindet, unter dem Podcast, oder tippert einfach www.schönsein.blog ein, wahlweise auch ganz einfach über Instagram, schönsein-blog, und werdet Teil der Schönsein-Post. Dann werdet ihr nämlich über solche Sachen immer informiert und bekommt das auch nochmal alles aufgeschlüsselt, aufgeschrieben, mit Hintergrundinformationen zugeschickt. Das lohnt sich also. So, genug der Werbung. Steffi, völlig sprachlos. Ich denke, das sind Sachen, die jetzt bei uns allen erstmal ein bisschen sitzen müssen. Ich glaube, der eine oder andere hört die Podcast-Folge vielleicht sogar zweimal, weil er einfach zwischendurch sich Notizen gemacht hat oder der ein oder andere Fall doch selber aufgekommen ist. Ah, okay, so könnte ich das machen. Und ja. Ja, du hast auch ein Instagram-Profil, aber es ist noch nicht sehr viel bespielt.
Stimmt, ja.
Sonst würde ich da jetzt voll Werbung dafür machen. Kommt da demnächst was?
Es ist in Planung, aber ich kann noch nicht genau sagen, wann es denn wirklich regelmäßig sein wird, nachdem ich ja aktuell in Vollzeitanstellung bin und die wieder erwartend auch durch den Switch von offline zu online doch sehr viel Zeit bindet gerade. Aber es ist in Planung.
Ansonsten finden wir dich auf Instagram oder stephanie.wittmann.coaching. Okay. Jawohl. Sehr gut. So, dann Steffi, bevor ich den Abschluss mache, jeder meiner Podcast-Gäste, und das ist jetzt total unvorbereitet, ja, hat die Möglichkeit, einen letzten Satz an meine Hörer rauszugeben. Versuch dich auf einen Satz zu begrenzen. Was wäre das?
Habt keine Angst davor, Konflikte zu bearbeiten. Seht sie als Chancen und nicht nur als ärgerliche Vorkommnisse.
Das ist doch mal ein sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank, Steffi, dass du heute zu Gast bei mir warst im Schönsein-Talk. Und an euch, ihr lieben Friseurhörer da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen wartet natürlich wieder die nächste Folge auf euch. Dann seid mal gespannt, was euch zum Jahresende dann doch noch erwartet. Da sind wir ja kurz vor Switch und Wechsel. Ich lasse mir was Hübsches einfallen. Und ansonsten sehen wir uns auf Instagram wieder, wir sehen uns im Newsletter oder in der Facebook-Gruppe Schönsein, die Friseur-Community, wo auch wieder jede Woche Input auf euch wartet in Form von 15 fixen Minuten. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen, da geht nämlich immer noch mal ganz schön tief in verschiedene Themen rein und die dürft ihr euch auch wünschen. Ja, jetzt habe ich genug Werbung gemacht und wir haben lange genug gequatscht. Von daher sage ich Tschüssi, liebe Steffi.
Tschüss.
Und tschüss, ihr lieben Hörer. Bis zur nächsten Folge.